Eimer aus. Herzlich willkommen in Paulas Literatursalon, dem Autorenpodcast von Paula Grimm. Zum insgesamt 11. Mal öffne ich heute Paulas Literatursalon für euch. Heute stehen meine Lieblingsbücher, mein Lieblingslesefutter im Mittelpunkt. Ein bisschen was davon hatten wir auch in einer der ersten Folgen. Aber heute geht es um einige sehr prägende und von mir sehr geliebte Bücher, die ich zum Teil auch mehrfach gelesen habe, weil sie mir so gut gefielen, was nicht unbedingt bedeutet, dass das immer leichte Kost gewesen ist. Manches war auch sehr herausfordernd. Auf diese Weise lernt ihr mich noch ein bisschen besser kennen. Natürlich gibt es trotzdem Paulas Tipp. Da geht es heute um eine Webseite. Und es gibt Das geht ab mit der Paula. Das enthält viele Neuigkeiten oder einige Sachen, die neu sind für diesen Podcast, aber nicht nur das. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Paulas Tipp. Ich gehe davon aus, dass ich für manche von euch heute Eulen nach Athen trage, weil ihr dieses Projekt vielleicht schon kennt. Es besteht seit 1994, ist im Web also schon ein recht alter Hase. Es heißt Projekt Gutenberg und ist unter der Webadresse www.projekt-gutenberg.org zu finden. Es gab mal einen Shop dort, der ist allerdings leider geschlossen. Alles, was ihr da an Büchern findet, könnt ihr kostenfrei herunterladen. Das hat damit zu tun, dass sich die Betreiber zur Aufgabe gemacht haben, gemeinfreie Werke zum Download für Leseratten, Bücherwürmer und Ähnliches zur Verfügung zu stellen. Gemeinfrei heißt in der Regel, dass der Verfasser des Werks bereits seit 70 Jahren oder mehr tot ist. Ihr könnt die lesen, euch auch in euer Archiv tun, ist für die private Nutzung gedacht. Es gibt auch eine Rubrik, in der diejenigen Bücher aufgelistet sind, die zuletzt hinzugefügt wurden zum Projekt. Es gibt ganz unterschiedliche Themen. Das ist nicht nur interessant für Leute, die gerne alte Texte lesen, sich damit unterhalten lassen, sondern es gibt auch, zum Beispiel habe ich gefunden, Heilmittel für Mensch und Vieh. Also wer sich für eine bestimmte Zeit, was da veröffentlicht wurde und wie da ein Thema besprochen bzw. beschrieben wurde, interessiert, der wird da auch unter Umständen den einen oder anderen Schatz heben können. Es sind natürlich auch bekannte Sachen dabei. Zum Beispiel Alfred Döblin habe ich gefunden, aber auch Theodor Storm. Ich hatte mich speziell für norddeutsche Sachen interessiert und bin da auch fündig geworden. Also es lohnt sich, gerade wenn man nicht nur den aktuellen Bestsellerlisten hinterherhecheln möchte und auch mal alte Sprache lesen mag, dann ist man da genau richtig und findet dort sicherlich das eine oder andere Schätzchen. Ich wünsche euch da viel Spaß bei und sag einfach mal, Leseratten und Bücherwürmer, macht es euch dort bequem und stöbert. Das geht ab mit der Paula. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Podcast habe und meine Bücher oder Projekte, an denen ich schreibe. Denn in Zeiten, wie ich sie gerade erlebe, ist das immer gut. Das sind Dinge, die einem Freude bereiten, aber die man auch pflegen muss, wo man sich auch ein Stück weit zusammenreißen muss. Zu dem, dass ich nicht weiß, wie es mit meiner Arbeit weitergehen wird, haben wir in unserer Familie einen Todesfall. Meine zweitjüngste Schwester Andrea ist verstorben. Wir raufen uns gerade neu zusammen, aber es ist auch gut, dann entsprechende Aufgaben zu haben. Ich habe mir auch überlegt, ich habe schon eine Geschichte, die mit einem Todesfall zu tun hat, nämlich mit dem Tod meiner Mutter. Und ich denke darüber nach, eine Art Abschiedsbuch mit kurzen Texten über diejenigen zu machen, die ich gekannt habe und die gegangen sind. Da werde ich ab und zu dann, wenn ich inspiriert bin, dran arbeiten. Ich weiß, damals, als ich das gemacht habe über meine Mutter, 88 Blütenblätter für Gertrud, da habe ich einen Nachmittag für gebraucht. Ich habe das zwar teilweise dann später noch etwas revidiert, aber das ist ganz schnell und im Wesentlichen vollständig aus der Feder geflossen. Ich werde meinen Plan ändern. Nächstes Mal, also in der folgenden Episode, Episode 12, war eigentlich Musik als Thema geplant. Was mir das bedeutet, damit ihr mich auch diesbezüglich besser kennenlernen könnt. Aber das mache ich nicht. Ich habe ja schon angekündigt, dass es Neuerungen geben wird und die werde ich nächstes Mal vorstellen. Das ist einmal Geskens Welt. Über das Großprojekt werde ich da in dieser Rubrik Informationen geben und Paulas Lesefrüchte. Da gibt es dann über Bücher Informationen, die ich gerade lese. Entweder Daumen hoch oder Daumen runter. Nein, Daumen runter mache ich nicht. Ich rezensiere oder bespreche nur Bücher, die mir wirklich gut gefallen haben. Paulas Tipp bleibt selbstverständlich und auch das geht ab mit der Paula. Also das, was schon da ist, bleibt. Aber es kommen zwei Sachen dazu. Und Geskens Welt wird auch eine kleine Flötenmelodie als Eingangsmusik haben. Die spiele ich selber ein. Lasst euch überraschen. Da werde ich nämlich auch was zu sagen, zu dem, was ich da ausgesucht habe. Und die Leseempfehlungen, ja, die kriegen die eine Melodie, die hier ja am häufigsten inzwischen gespielt wird, die bleibt als ja, Zugang zu Paulas Lesefrüchte bestehen. Aber ich sage da in der nächsten Folge was dazu und werde euch dann auch einen größeren Abschnitt über Giskens Welt bieten. Inzwischen ist es so, leider geht die Buchreise bald zu Ende. Das Jahr war für mich nicht so gut, deshalb habe ich nicht den allergrößten Nutzen aus diesem Seminar gezogen, über das ich dann natürlich trotzdem in der nächsten Zeit ein abschließendes Fazit geben werde oder meinen Eindruck beschreiben werde. Und es geht trotzdem gut voran mit dem Projekt Gesken. Paulsen heißt sie ja. Ganz typisch norddeutscher Name. Aber warum das so ist, das sage ich dann auch noch, erläutere ich auch noch. Dann habe ich mich natürlich um diesen Podcast zu kümmern und bin gerade dabei, mich mit dem Thema KI-Brille zu beschäftigen. Das ist das, was bei mir so anliegt. Und wie gesagt, ich freue mich, diesen Podcast zu haben, mir diese Aufgabe gestellt zu haben und wünsche euch allen natürlich alles, alles Gute, denjenigen, die kreativ sind, natürlich auch frohes und erfolgreiches Schaffen. Paulas Leselust. Was hat mir an Büchern wirklich gut gefallen? Es sind nicht immer die ganz leichten Sachen, die da eine Rolle spielen. Aber es gibt doch so einige Bücher, die mich geprägt haben, die ich öfter gelesen habe, die mich beeindruckt haben, die ich gern gelesen habe, in dem Sinne, dass sie mich bereichert haben. Es gab in den Illustrierten immer früher so eine Rubrik, wo man dann gefragt wurde, welche Musik oder welche drei Lieblingsbücher würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen? Ich wurde, weil ich keine Rangfolge bei den Büchern habe, die mir wirklich gefallen haben oder die mich wirklich beeindruckt haben, würde ich es wahrscheinlich so machen, wenn ich auf eine einsame Insel müsste. Ich würde aus dieser Liste, die ich hier jetzt mal anfange, zwei mitnehmen und dann irgendetwas aus meinem Stapel ungelesener Bücher. Denn was Neues wäre gerade auf der Insel, wo man alleine ist, sicherlich auch gut, ne? Dass man nicht nur Altbekanntes findet, sondern auch etwas, was einen ganz neu ansteckt mit Leselust. In der Jugend habe ich alles gelesen, was mir unter die Finger gekommen ist. Manches war sicherlich für mein Alter noch nicht gedacht. Habe ich schon mal erwähnt in einer der früheren Folgen. Aber es gibt zwei Jugendbücher, die mir doch immer wieder in den Sinn kommen. Das ist einmal Krabat von Ottfried Preußler. Dieses Buch ist das einzige seiner Bücher, das ein Jugendbuch ist. Die anderen sind Kinderbücher und er hat auch seine Memoiren geschrieben. Krabat hat er in zwei Anläufen geschrieben. Seine Frau hat wohl die Erstfassung aus dem Mülleimer gerettet, so heißt es jedenfalls. Krawatz war ein berühmter Zauberer, also das geht auf eine Legende, wird da Bezug genommen. Und der war so vor dem Dreißigjährigen Krieg wohl zeitlich anzusiedeln. Und aus dieser Geschichte hat der Ottfried Preußler ein Buch gemacht über die Befreiung eines Menschen. Es hat auch den Jugendbuchpreis erhalten. Er hat gesagt, dass er damit seine Erfahrungen im Dritten Reich verarbeitet hat. Wie gut, dass die Frau dieses Buch gerettet hat oder ihm zu verstehen gegeben hat, da kannst du noch mal ran, das schaffst du. Und das ist es wert. Da geht es wirklich darum, wie ein Mensch in eine sehr unmenschliche Schule gerät, magische Schule, da gibt es nur Schwarzmagie. Und das ist eine Geschichte, die so auch einen gewissen Rhythmus hat. Bestimmte Ereignisse, zum Beispiel Jahresende, Ostern, sind rituelle Sachen, Sachen, die immer wieder kommen, weil dieser Mensch, der der Meister dieser Mühle ist, mit dem Teufel einen Pakt geschlossen hat. Der hat bestimmte Regeln, dieser Pakt. Und da spielen eben auch Opfer eine Rolle. Und es geht wirklich um darum, wie durch Freundschaft, durch Liebe dann tatsächlich doch eine Befreiung möglich wird. Mehr mag ich dazu gar nicht sagen. Was den Einfluss dieses Buches auf mich betrifft, würde ich sagen, ich habe durch dieses Buch gelernt, dass Wiederholung, anders als man das im Deutschunterricht beigebracht bekommt, auch ein Stilmittel sein kann, um bestimmte Aspekte eingängig zu betonen oder wirklich deutlich zu machen, dadurch, dass sie präsent sind, auch sprachlich immer in ähnlicher Weise. Das habe ich zum Beispiel bei Orca Zeit der Schatten auch genutzt. Also die Erinnerungen, die sich da immer vergegenwärtigen für Amanda, da ist das ganz genauso. Auch das zweite Jugendbuch, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, geht um die Zeit Drittes Reich. Das ist eine Kooperationsarbeit gewesen zwischen Miep Dieckmann aus Holland und der tschechischen Dichterin Dagmar Hilarová, die als Halbjüdin im Konzentrationslager Theresienstadt war. Die Sache wird aus der Perspektive des Mädchens, das Dagmar Hilarová damals war, und mit ihren Gedichten sozusagen bereichert, erzählt, als auch eine Befreiung sie überlebt. Aber natürlich, und es geht um zwei Jungen, denen sie da begegnet, ihre Cousine und ihre Freundinnen und was da so alles passiert. Auch ein sehr eindrückliches Buch, auch durch diesen Wechsel Gedichtform und Erzählung. Und ich bin nicht zur Dichterin geworden, bei mir geht es prosaisch zu, habe ich ja schon gesagt. Und es ist aber dadurch eben ganz eindrücklich und heißt, ich habe keinen Namen, weil die Leute, groß oder klein, die dort im Lager blieben oder bleiben mussten, eine Häftlingsnummer bekommen haben. Ihr Name spielte keine Rolle mehr. Es gibt in diesem Buch ein paar Szenen, die mir besonders nahe gegangen sind. Zum Beispiel, dass eine Mutter von einem der Mädchen getötet worden ist und in einem Papierbehältnis als Asche zurückkommt. Und die Mädchen sollen dann die Asche der Leute, als eingeäschert wurden, halt die Asche in den Fluss oder den Bach schütten. Und die eine findet ihre Mutter wieder. Und zwar, weil sie zu dem Zeitpunkt wieder ihren Namen hatte. Und das ist so ein Moment, wo die ihr natürlich helfen, weil die absolut aus dem Lebensgleis gerät damit. Und auch diese Geschichte mit den alten Leuten, dass eine der Mädchen in der Küche arbeitet und sieht, wie die sich dann, die alten Menschen, sich die Kartoffelschalen holen und sie immer ihnen ein bisschen mehr gibt, wenn die Essensausteilung ist, das nicht ertragen kann. Also da hat auch jeder, glaube ich, seine anderen Erfahrungen mit oder andere Dinge, die ihm wirklich nahe gehen. Also das ist wirklich auch sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und das ist sowas, an das ich sehr, sehr oft denke. Freiheit, Befreiung ist für mich ein ganz, ganz großes Thema, auch in meiner Jugend gewesen. Befreiungstheologie und diese Dinge spielten da auch eine Rolle. Und am Ende ist es so, bei diesem Buch, ja, dass die Leute eben mit den Spuren, die ihnen durch das Leben in diesem unmenschlichen System des Lagers aufgedrängt oder aufgedrückt wurden, leben müssen. Aber es endet mit dem Kontakt zu denen, die da überlebt haben. Dann gab es eine Phase in meinem Leben, in der Phase, in der man Young Adult ist, wie man das heute sagt. Damals gab es noch gar nicht so viel, war das noch gar nicht so ausgeprägt, Young Adult Literatur unterschiedlichster Art zu machen. Das war meine Südamerika-Phase. Da habe ich so Sachen gelesen wie Márquez und Isabel Allende und diese Sachen. Und aus der Phase ist das beeindruckendste Buch, was ich kenne, oder was mich spontan mitgenommen hat und mir am allerbesten in den Sinn geblieben ist, Chronik eines angekündigten Todes von Gabriel García Márquez. Vielleicht ist es nicht sein größtes Buch, aber ich finde diese Thematik mit der jungen Frau, die heiratet, die wird von ihrem Mann zurückgeschickt in der Hochzeitsnacht noch, weil sie nicht mehr Jungfrau ist. Und dann beschließen ihre Brüder, die Zwillinge sind, weil sie unter Druck einen Namen genannt hat, diesen Menschen zu töten. Und tun das auch. Die stechen den wirklich ab. Da geht es eben tatsächlich auch um diese Bigotten-Sachen. Da geht es um so einen ganz merkwürdigen Ehrbegriff, den es in vielen Kulturen gibt. Da geht es um Religion auch ein Stück weit an diesem Tag, an dem dieser Mensch getötet wird. Da fährt der Bischof am Ort vorbei mit dem Schiff und alle sind ganz aufgeregt. Und dann wird eben, also das ist so ein Buch, was mich wirklich ganz, ganz tief beeindruckt hat, was auch daran liegt, über das Buch habe ich mich mal einen ganzen Nachmittag mit vier anderen Studierenden unterhalten und wir haben gerätselt, wer denn der wirkliche Mörder ist. Es wird nicht gesagt, der wirkliche Vergewaltiger ist. Es wird an keiner Stelle gesagt, dass das nicht war oder so, der Mensch, der da sterben muss. Aber irgendwie ist einem das klar. Und wir haben dann Gründe gefunden, warum das so ist. Das habe ich aber nicht mehr so präsent. Und wir waren fast alle der Meinung, dass es wohl der Vater gewesen sein muss. Also wer das mal liest, kann sich überlegen, ob unsere Schlussfolgerung richtig ist oder nicht. Ich denke, dieses Buch ist noch greifbar, anders als das von Miep Dieckmann und Dagmar Hilarová und viele, viele andere schöne Bücher aus dieser Art auch. Und Indianer sind auch ein wichtiges Thema, neben dem Meer sehr, sehr lange Zeit für mich gewesen. Und deshalb habe ich zum Beispiel in Felicitas Zeit der Schatten, ja, diese Idee mit den Krafttieren und so weiter, diese Südamerika-Phase mit eingebaut. Dann muss ich zugeben, ich bin auch ein Serientäter oder eine Serientäterin. Es gibt eine Reihe von historischen Kriminalromanen, die mich ganz lange begleitet hat. Das sind auch 20 Bände und ein Erzählungsband, also 20 Romane und ein Erzählungsband. Und das ist von Alice Peters die Reihe mit Bruder Cadfael. Der ist ein Mensch aus Wales, der den ersten Kreuzzug mitgemacht hat, der dann länger im Orient geblieben ist und als älterer Herr, sage ich jetzt mal, wieder zurück nach Großbritannien kommt und sich in der Abtei zu Shrewsbury, der Benediktinerabtei zu Shrewsbury, als Mönch meldet und das Herbarium versorgt. Der kennt sich aus mit Wunden natürlich, er war im Krieg und er kennt sich aus mit Giften und Heilung und so weiter. Das hat die Alice Peters, die eigentlich Edith Pagetter hieß, zwischen 1977 und 1995 geschrieben, diese Sachen. Und das ist auch verfilmt worden mit Eric Lundy, als Derek Lundy als Bruder Cadfael. Ganz schöne Verfilmung übrigens. Buch ist aber trotzdem noch, die Bücher sind trotzdem noch besser als die Filme. Und das hat mich wirklich begeistert. Das ist nämlich so, dass meistens darum zu tun ist, dass jemand rausgehauen werden muss. Also, jemand soll getötet haben und alle sind überzeugt und irgendwas ist nicht richtig und dann werden eben Cardfile und später auch der Hugh Berengar, der Sheriff von Shrewsbury wird, sich dann auf die Fährte setzen, um den entsprechenden Menschen rauszuhauen. Es gibt auch eine Folge, ein ganz besonderer Fall, da beginnt eine Suche, eine aufwendige Suche nach zwei Menschen, einer jungen Frau und einem alten Mann, die geheiratet haben und verschwunden sind. Und es ist ja Bürgerkrieg in dieser Zeit. Und da beginnt also eine recht aufregende Suche, bis sich dann rausstellt, was mit den beiden passiert ist. Es gibt Leute, die sagen, es kann keine historischen Kriminalromane geben, weil Kriminalermittlungen erst seit 19. Jahrhundert begonnen haben. Aber es gab immer schon Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, dass diejenigen, die Recht haben, auch Recht bekommen und die sich mit bestimmten Dingen wirklich gut auskannten. Und der ist natürlich ein Tausendsasser, weil der kennt sich mit Kräutern aus, mit Giften. Der kennt sich aber auch mit Waffenwunden und so weiter aus. Der ist ein guter Beobachter. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Und in meiner Vordiplomszeit habe ich die wirklich sonntags immer gelesen, damit ich mal einen Tag Ruhe habe. Ist wirklich gute Unterhaltung. Damit lasse ich es bewenden, obwohl es natürlich noch viel, viel, viel mehr zu erzählen gäbe, auch über die einzelnen Bücher und was sie mir bedeuten und wann sie mir begegnet sind und so. Aber ich denke, das ist schon mal ein ganz guter Einblick. Wer Fragen, Anregungen, Kritiken hat, kann sich an paulasliteratursalon@gmail.com wenden. Wer mich unterstützen mag, kann natürlich fleißig teilen und empfehlen, aber es gibt am Ende des Textes zu dieser Folge auch einen Spendenlink, der mir ermöglicht, dass ich dieses Hosting und so bezahlen kann und meine Arbeit auch ein bisschen honoriert wird. Ich sage bis hierhin und für euch alles Gute, die Paula. Für heute schließt Paulas Literatursalon. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch eine gute Zeit, passt so gut als möglich auf euch auf. Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr an die E-Mail-Adresse paulasliteratursalon@gmail.com senden und ich antworte so schnell als möglich. Auf Wiederhören, die Paula.